Ich bin ganz, ich bin wirklich in, sehr, sehr gespannt, weil Leo der 13. gilt auch als extrem politischer Papst. Und deswegen.
Der, war
wird
der nicht
schon
der Arbeiterpapst? Der hat, doch dann gegen die, der hat doch gegen die Industrialisierung angeschrieben. Die Menschen hatten Angst. Ja. Das System ist kaputt gegangen. Es gab was Neues. Der war ja Papst, ich glaube, von 1878 bis 1903. War ziemlich lange Papst, der letzte Leo. Vielleicht wird dieser Leo auch darauf abzielen, 20 Jahre durchzuhalten. Ich meine, er könnte es ja. Er wird ja jetzt im, wann wird er 70? Im November? Im Juli? Im
September? Ich glaube September.
Und Herr Merz im November. Ich glaube, die beiden feiern gemeinsam. In Niedereimer.
Ganz bestimmt.
Wenn nämlich Papst Leo der 14. eine Audienz bei Bundeskanzler Merz bekommt. In Niedereimer auf dem Balkon.
Naja, ist auch seit langem mal wieder ein katholischer Kanzler. Ne?
Ja.
Also insofern passt das.
Und ich meine, es ist ja jetzt auch mal schön, dass man mal einen gemäßigten Anführer aus den USA hat. Ob Rom, Washington oder Niedereimer, die Zentren der Macht sind unergründlich. Ähnlich unergründlich erscheint ein Album, das 1999 veröffentlicht wurde und das Nico und Sebastian beinahe ähnlich spaltet, wie es vor kurzem noch Leonard Cohen getan hat. Doch zunächst, wie steht es um Nikos und Sebastians Lateinkenntnisse? Intra omnes. Also ich meine, das war doch eine hervorragende Einleitung, Sebastian. Ich habe dir den Ball ins Spielfeld gerollt. Du musst ihn nur noch sozusagen, du musst nur noch abstauben.
Ja, also ich hatte auch schon überlegt, wie könnte man die heutige Podcast-Folge starten. Intra omnes passt ganz schön. Ich hätte auch.
Passt gut, ja.
Ja, passt wunderbar. Ich hätte auch einen lateinischen Einstieg gewählt.
Oh bitte,
ich dachte,
lass unsere Hörer dann entscheiden, welcher Einstieg besser ist.
Ja, ich hätte gesagt,
ja.
Lieber Nico, habes papam.
Da zeigt sich wieder, dass du im Lateinunterricht aufgepasst hast und das sozusagen aus dem Plural in den Singular rüberbringen kannst.
Ja, und also ich wollte mir jetzt auch nicht, sagen wir mal so, ich wollte jetzt nicht so töricht erscheinen und Habemus Papam sagen, weil es ist ja dein Papst. Ich bin ja leider nicht katholisch.
Sebastian, er ist ein Papst für die ganze Menschheit.
Ja, wahrscheinlich.
Und
ja,
stimmt. Er wird ganz hart daran arbeiten, auch die ungläubigen Schäfchen zurück zur Mutterkirche zu holen. Da wird er bei dir wahrscheinlich wenig Probleme haben, aber es gibt da einige, die sind wirklich sehr, sehr hartnäckig.
Er hat sehr viel Erfahrung. Er war viele Jahre als Missionar unterwegs. Die Neuevangelisierung ist bei ihm ganz oben auf der Agenda. Und insofern hat er natürlich wahrscheinlich auch ein offenes Herz für alle Protestanten dieser Welt. Und insofern, eigentlich passt dann auch sogar deine Willkommensformel noch viel besser. Intra omnes. Alle sind herzlich eingeladen, einzutreten und zurückzukehren in die Obhut der Mutterkirche.
Ich hatte es eigentlich auch so verstanden, dass alle nun bereit sind, in unseren Podcast einzusteigen. Denn, Sebastian, wir nehmen heute am 9. Mai auf und es ist die 42. Episode. Und ich weiß nicht, ob es dir, ich weiß nicht, ob es unseren Hardcore-Fans bewusst ist, aber morgen am 10. Mai wird unser Podcast ein Jahr auf Sendung sein.
Wow. Ich klatsche mal. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hört.
Hey,
Applaus. Ich finde es schon erstaunlich, dass wir es wirklich ein Jahr jetzt auch durchgezogen haben.
Ich hätte es nicht gedacht.
Ich glaube, damit haben wir vielen, vielen Podcast-Projekten jetzt was voraus. Ne? Also ich meine, welcher kleine Nischen-Podcast schafft es über die 20. Folge hinaus?
Und wir haben weder eine Tasse noch ein T-Shirt. Das finde ich ein bisschen traurig. Ja, also man hätte das durchaus nicht nur über einen Buy Me a Coffee, sondern vielleicht Buy Yourself a T-Shirt. Das wäre mal schön.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, das macht erst dann Sinn, wenn wir dann auch wirklich mit Videoübertragung aufnehmen, damit man auch mal das Merchandising so in die Kamera halten kann.
So wie man das bei Instagram macht, dass man mal irgendwie so ein Pröbchen, ein Shampoo, einen Kaffee.
Und denkt dran, ne, mit dem Code Galaxis 2025 kriegst du dann noch 20% off.
Aber man fragt sich auch, was gibt es eigentlich einen Premium-Bereich? Und wenn es einen Premium-Bereich bei uns mal geben sollte, wie könnte der aussehen? Was könnte man da mehr erfahren? Vielleicht was Persönliches? Oder wenn man sich noch mehr über deine Gartengestaltung informieren möchte, gibst du dann noch Gartentipps? Wie könnte ein Premium-Bereich uns irgendwie noch helfen, Sebastian? Was könnten wir da noch?
Ja, oder man kann auch natürlich so ein paar thematische Deep Dives anbieten. Weil ich meine, wir kommen immer auf so viele Themen. Wir haben so ein breites Spektrum an schönen, interessanten, bunten Themen.
Ja, und allein das ist heute nicht anders.
Was man da heute wieder alles an Themen ansprechen könnte, da reicht so eine Stunde gar nicht. Ja, da könnte man zu jedem Thema mehrere Stunden sprechen.
Das ist korrekt, deswegen gehen wir in Medias Res, Sebastian. Wie gesagt, wir nehmen am 9. Mai auf. Hinter uns, es ist ein Freitag, hinter uns liegt eine ereignisreiche Woche, weltpolitisch und bundespolitisch gesehen. Herr Merz ist im zweiten Wahlgang zum Kanzler gewählt worden, zum 10. Kanzler der Bundesrepublik. Und Herr Prevost ist im 4. Wahlgang zum Papst gewählt worden. Jetzt meine Frage und wahrscheinlich brennt unseren Hörern diese Frage auch unter den Nägeln. Warst du wieder Wahlhelfer?
Nein, leider nicht. Und ich wäre ja zu gerne Wahlhelfer gewesen. Ja.
In der Sixtinischen Kapelle, gibst du.
Natürlich in der Sixtinischen Kapelle, schon allein aufgrund des Ambientes. Ja,
ja, ja, klar.
Ja, und interessanterweise, ich war heute bei der Post, das muss ich jetzt kurz einflechten. Ich war heute in der Post und der Mensch da hinter dem Tresen, also der Postmann, also er ist so ein, es ist jetzt so ein Postshop.
Wenn er vor dem, wenn er vor dem Tresen stehen würde, hieß er ja auch Pre-Post. Ja, okay, ja, der war schlecht.
Ja, auf jeden Fall, er erwähnte Herrn Merz.
Ach.
Und ich weiß gar nicht, wie er drauf kam. Erst sprach er von irgendwelchen Fußballern, die er irgendwie nur erkennt, wenn er ein Trikot anhat. Mhm. Irgendwie hatte er sich mit einem Kunden vor mir, hat er sich über Fußballer unterhalten und er führte quasi sein Gespräch, das er mit meinem Vorgänger geführt hatte, führte er dann mit mir weiter. Ich nahm den Faden auf. Mhm. Nahm auch das Stichwort Trikot auf. Daraus bastelte er dann irgendwelche Erkennungsmerkmale von Herrn Rhein, dem hessischen Ministerpräsidenten, und kam dann auf Herrn Merz. Und jetzt kommt's. Rat mal, an wen Herr Merz ihn erinnert.
An eine Berühmtheit, an einen Sänger vielleicht?
Ja, relativ berühmt.
Aus Deutschland?
Nein.
Oh, da bin ich raus. Sag's.
Er meinte so, also wenn ich diesen Merz so sehe, der erinnert mich hier so, kennen Sie die Simpsons? Ich so, ja. Wie heißt er noch? Sie meinen Mr. Burns. Wenn er da, wenn er da so steht und auch den Kopf so leicht gesenkt hat, dann ist es Mr. Burns. Und ja, er meinte doch, das ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint.
Nein.
Ja, das wirklich im positiven Sinne. Und auch, sagen wir mal so, die Simpsons Leben von Mr. Burns. Ohne Mr. Burns würde da auch das ein oder andere fehlen. So, aber jetzt bin ich völlig abgeschweift.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass Herr Linnemann dann Mr. Smithers ist.
Ja, das stimmt.
Ja, das, ich glaube, sein. Also in Amerika würde man längst eine Episode der Simpsons mit der Regierungsmannschaft dann nachstellen. Ist hier in Deutschland wahrscheinlich nicht gegeben.
Ja.
Sebastian,
ja,
was hat dich mehr überrascht? Die Wahl von Friedrich Merz zum Kanzler oder die Wahl des neuen Papstes? Wen hattest du so gar nicht auf dem Schirm?
Das hatte beides Überraschungen im Petto, ja. Also beides war mit großen Überraschungen verbunden. Jetzt muss man natürlich sagen, so eine Wahl eines Bundeskanzlers im zweiten Wahlgang ist wirklich nicht der Standard, ja. Das ist schon eine
sogar noch nie
Klatsche.
Vorgekommen.
Ist noch nie vorgekommen und das hat wirklich einige verfahrenstechnische Komplikationen quasi in sich. Und ich vermute, dass das einige Abgeordnete auch gar nicht wussten oder dass denen das gar nicht bewusst war. Weil es ist ja so, wenn ein Ministerpräsident zum Beispiel gewählt wird und im ersten Wahlgang durchfällt, was häufiger mal der Fall ist, dann schließt sich automatisch ein zweiter Wahlgang an.
Mhm.
Das ist leider bei der Bundeskanzlerwahl nicht so.
Aha, warum ist das nicht so? Warum hat man diese Möglichkeit nicht eingebaut?
Da gibt es verfahrenstechnische Unterschiede, weil es ist so, im ersten Wahlgang macht der Bundespräsident den Vorschlag, wer denn zum Bundeskanzler oder zur Bundeskanzlerin gewählt werden soll.
Ja.
So, das heißt, der erste Wahlgang wird sozusagen vom Bundespräsidenten eingetütet.
Hm.
Wenn der Bundeskanzlerkandidat dann durchfällt, dann muss ein Vorschlag aus der Mitte des Bundestages kommen.
Ach so, dann ist also sozusagen der Bundespräsident raus.
Der Bundespräsident ist dann raus.
Ja.
Der Vorschlag ist sozusagen verfallen. Dann muss aus der Mitte des Bundestages ein neuer Vorschlag gemacht werden. Und das ist halt mit Schriftstücken und Vorlagen verbunden. Und die Geschäftsordnung des Bundestages sieht vor, dass dann eine Vorlage gemacht wird. Und dann müssen natürlich die Fraktionen und die Parlamentarier auch die Möglichkeit haben, sich mit diesem Vorschlag auseinanderzusetzen. Und dafür sind 3 Tage angesetzt. Das heißt, es kann nicht nahtlos ein zweiter Wahlgang erfolgen. Und ich glaube, das war vielen gar nicht klar, die da abgewichen sind.
Jetzt schließen sich natürlich 2 Fragen an. Erstens, ist Herr Merz überhaupt legitim? Und zweitens, Sebastian, was würdest du sagen? Wie beschädigt ist er? Denn alle unisono reden davon, dass er beschädigt sei. Ja, wie so ein Mängelexemplar, dass man so auf den Boden gefallen ist. Siehst du das genauso?
Vielleicht zum ersten Punkt. Verfahrenstechnisch hat man das dann so gelöst, dass man die Geschäftsordnung des Bundestages nicht geändert, aber für den Moment mal kurz außer Kraft gesetzt hat,
diese 3 Tagesfrist
zu streichen. Hat man mit einer Zweidrittelmehrheit dann entschieden. Deswegen hat das Ganze auch so lange gedauert. Man musste quasi erst die Geschäftsordnung aussetzen, um diese Frist zu umgehen und dann einen zweiten Wahlgang zu ermöglichen. So, das hatte man sozusagen dann verwaltungstechnisch gelöst. Aber dann bleibt natürlich schon ein Schaden übrig. Der wird in, sagen wir mal, ein paar Monaten, ein paar Jahren vergessen sein.
Wenn er so lange durchhält.
Es ist natürlich erstmal ein Stolperstart.
Ja, das stimmt.
Und man
sieht
es ja übrigens auch. Und woran sah man es ganz besonders?
Woran denn?
Der erste Wahlgang scheiterte und auf einmal stürzt der DAX ab. Der DAX hat sofort reagiert.
Hast du auch reagiert?
Ich habe natürlich auch reagiert. Also erstmal ist es so, die Märkte nehmen so etwas sofort auf und so ein Aktienmarkt, der mag einfach keine Unsicherheit.
Ja.
Und auf einmal entstand wieder so ein Gefühl der Unsicherheit. Staatskrise in Deutschland, kein Kanzler, keine Regierung. Was ist jetzt? Wie lange dauert es noch? Kein zweiter Wahlgang in Sicht. Zack, gehen die Kurse in den Keller. Und da musste ich kurz an Donald Trump denken.
Ja.
Der ja auch für den ein oder anderen Crash in den letzten Tagen gesorgt hat. Und ja, Einstiegspreise, Leute. Wer dann nicht eingestiegen ist, ist selber schuld. Ich habe natürlich die Gunst der Stunde genutzt und habe nochmal ein bisschen eingekauft.
Gartencenter.
Nein. In ganz kleinem Umfang habe ich dann eingekauft.
Aber Sebastian, ist auch ein schöner Übergang. Herr Merz wird gewählt an einem Dienstag. Der neue Papst wird gewählt an einem Donnerstag. Beide sind Jahrgang 1955.
Oh, das war mir gar nicht klar.
Ja,
stimmt. Okay, ja.
Mhm. Kann man daraus was stricken? Ich glaube nicht, es ist ein reiner Zufall.
Ich überlege schon krampfhaft, was können wir daraus machen?
Und dann kommt noch hinzu, dass der neue Papst, der sich den Namen Leo der 14. gegeben hat, vorher Robert Francis hieß. Wie hieß der Vorgängerpapst? Francis. Das kann doch kein Zufall sein. Liebe Leute, bitte schickt uns eure Verschwörungsmythen.
Ja, ich habe schon gelesen, dass da einige jetzt auch der Meinung sind, dass das irgendeine Marionette sei von irgendwelchen Radikalen.
Ja, eine marxistische Marionette, ne?
Aber ja, genau. In Amerika. Also, ja, sagen wir mal so, das ist die radikale Verschwörungstheorie von den konservativen Radikalen, die daraus natürlich wieder eine Radikalität auf der anderen Seite konstruieren.
Sowas tun wir hier nicht. Also falls, liebe Hörer, falls ihr das hier irgendwo hören sollt, geht zu einem anderen Podcast. Sebastian und ich haben uns in Vorbereitung auf das reale Konklave den gleichnamigen Film von Edward Berger angeschaut. War das rückblickend spannender als das Original oder wie schätzt du diesen Film ein, ohne natürlich jetzt zu spoilern? Das wollen wir ja nicht.
Also der Film...
Der übrigens, das sei dazu gesagt, 2 Stunden dauert. Das war hart an deiner Schmerzgrenze, kann das sein?
Ich glaube deutlich über 2 Stunden. Ich meine über 170 Minuten, wenn ich mich erinnere.
Dann hast du wahrscheinlich den Director's Cut gesehen. Ich habe den normalen Film gesehen, der geht, glaube ich, nur 2 Stunden, 1 Minute oder so. Inklusive Abspann.
Ja, da will ich mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Also, der Film Konklave in der Hauptrolle mit Ralph Fiennes.
Rave, Sebastian. Rave.
Rave? Wieso Rave?
Rave. Er wird Rave gesprochen. Es ist offensichtlich Rave? Da ein Dialekt oder ich weiß nicht. Er wird auf jeden Fall Rave gesprochen. Und wenn du es genau wissen willst, Sebastian, er heißt nicht nur Rave Fiennes. Ich habe es nachgeschlagen. Er heißt Rave Nathaniel Twizzleton Wickenham Fiennes.
Okay. Ist auch egal. Wer nichts mit diesem Namen anfangen kann, der sei an Harry Potter und Lord Voldemort erinnert.
Hab ich nie gelesen.
Den hat er nämlich auch gespielt.
Ach, im Film?
Und, Ja, genau.
Und dachte, er hat ihn geschrieben.
Jetzt hat er mal wirklich die Seite gewechselt und ist sozusagen von der Seite des Bösen ins Licht geschritten und war der Kardinaldiakon im Konklave. Und sozusagen auch Papstanwärter theoretischer.
Ja. Richtig. Und kurz noch zum Einwurf, Sebastian, an unsere Hörer, denn es ist ja auch, wir haben einen Bildungsauftrag, Konklave aus dem Lateinischen für ein verschlossenes oder abschließbares Zimmer, was sich herleitet von cum clave, also von clavis mit einem Schlüssel. Da könnte man jetzt wieder Verbindungen zu Klavier. Aber das führt zu weit. Also ein abgeschlossenes Zimmer, wo eben die Kardinäle sitzen und den Papstnachfolger wählen. Bitte weiter.
Genau, jetzt waren wir ja eigentlich bei dem Film. Also in dem Film kann man dann auch sehen, wie so eine Wahl vonstatten geht.
Vermutlich.
Wie genau sie sich jetzt da auch an den tatsächlichen Gepflogenheiten halten, das kann ich jetzt natürlich nicht nachprüfen.
Wollen wir auch gar nicht, denn ein wenig Mysterium muss schon sein.
Ja, was ganz interessant ist, man sieht dann da, wie die Kanäle dort sitzen und wählen. Das ist ja ganz interessant. Bei der Wahl findet ja keinerlei Aussprache statt. Das heißt, die sitzen da und schreiben einfach nur einen Namen auf den Zettel und das kommt dann in eine Urne, dann wird ausgezählt.
Und der Name, und der Zettel wird dann aufgepiekst.
Genau.
Ja.
Und hinterher verbrannt in dem berühmten Ofen und dann steigt eben weißer oder schwarzer Rauch auf. Mhm. Da wird mittlerweile chemisch ein bisschen nachgeholfen, damit die Farbe auch passt.
Schlechte Umweltbilanz.
Ja, ja.
Aber wobei, alle 13 oder 20 Jahre kann man das mal machen.
Ja, genau. Auf jeden Fall, man sieht dann da, wie gewählt wird. Und es ist interessant, weil die Frage ist, auf welcher Basis wählen sie denn eigentlich? Es findet immer ein Vorkonklave statt. Also das heißt, die Zeit zwischen Beerdigung des Papstes und eigentlich im Beginn des Konklave, da kommen die Kardinäle ja schon häufiger zusammen. Ja. Man spricht ja dann miteinander, man lernt sich kennen.
Man bildet Grüppchen.
Genau, so Klickenbildung. Ja. Ja. Dann wird auch mal beim Mittagessen ein Schwätzchen gehalten. Der eine oder andere hält auch mal eine Rede aus dem Stegreif.
Mhm.
Und das ist sozusagen, also da entsteht die eigentliche Meinung. Ja. Und dann wird gewählt. Wird natürlich auch viel gebetet und hier Messe da und so. Und dann wird gewählt und am Ende irgendwann hat irgendein Kandidat eine Zweidrittelmehrheit.
Im Film war es, glaube ich, 72.
Der gewählte Papst.
Und hier bei Papst Leo musste er, glaube ich, 89 hinter sich wissen. Ist es eine Zweidrittelmehrheit?
Es ist eine Zweidrittelmehrheit.
Ja, ja. Gut.
Ja.
Es ging ja doch recht schnell. Ich habe eben noch gelesen, dass das längste Konklave wohl über 2 Jahre gedauert hat. Und insofern, du hast so eine...
Ja, ich habe so eine kleine...
Eine kleine Bewegungslaufbahn.
Zauberhafte Eminenz hinter mir, die ab und zu mal in die Kamera winkt.
Ich finde, man sollte überhaupt die Ansprache Eminenz wieder... öfter hören.
Ja, ist ganz schön.
Nicht so,
ne?
Nur so im sakralen Bereich, dass man auch mal zu einem Arzt, zu einem Lehrer eure Eminenz sagt.
Ja.
Ja. Also da herrscht noch ein autoritärer Geist, der aber gleichzeitig auch ein heiliger Geist ist. Und im Prinzip wählt ja der Heilige Geist den Nachfolger Petri. Jetzt hat mich das schon ein bisschen überrascht am gestrigen Abend. Ich glaube, ich schaute gerade die Nachrichten und unten bei den Nachrichten war so ein kleines Bild, wo nur ein Schornstein zu sehen war. Ich glaube, 24
Stunden.
Und
Spiegel Online hat diesen Schornstein den ganzen Tag gefilmt. Ne? Da war so ein Livestream, da konntest du 24 Stunden am Tag konntest du diesen Schornstein beobachten.
Am besten gefielen mir diese turtelnden Möwen, die da oben immer her stolzierten. Ja. Die dann so ein bisschen weggeweht wurden, als der weiße Rauch kam. Und dann hat es, und dann habe ich auf das ZDF umgeschaltet, und da stand dann eine Reporterin mit 2 Experten, und die mussten nun diese gut 70-minütige Wartezeit überbrücken. Und sie spekulierten nun, wer es jetzt ist.
Ja.
Das ist wie bei einem Fußballspiel, und eine Stunde vorher redet man sich schon warm. Und das ändert ja nichts am Fußballspiel. So, und dann trat also jetzt Herr Robert Francis Prevost oder Prevost. Es spielt doch keine Rolle mehr. Der Name existiert nicht mehr. Der trat also nun auf als Leo der 14. Und ich habe eben, Sebastian, das ist vielleicht ganz interessant, abgesehen von seinen Taten, dass er in Peru und in Südamerika gewirkt hat. Er hat auch die peruanische Staatsbürgerschaft neben der amerikanischen. Ganz interessant ist, er hat kreolische Vorfahren. Seine Großeltern mütterlicherseits kamen wohl aus der Karibik.
Ah, das
und
ist
sein Vater kam aus Frankreich. Daher der Name. Sebastian, bitte erlaube mir einen Griff zum etymologischen Wörterbuch des Deutschen. Jetzt wirst du denken, warum, was hat er denn da jetzt vor sich? Und ich schlage nach das Wort Profos.
Ja,
dann, was ist Profos, so. Ehemals Verwalter der militärischen Gerichtsbarkeit, Feldrichter, Strafvollstrecker, Zucht- oder Stockmeister. Und jetzt kommt's. Entlehnt aus dem altfranzösischen Prévost. Das ist genau der Nachname. Prévost. Dies aus lateinisch Präpositus, Vorsteher, Vorgesetzter, militärischer Anführer, siehe auch Propst. Also einen besseren Vorsteher oder Anführer als einen Papst kann man sich ja gar nicht vorstellen. Da war der Name Programm, Sebastian.
Gut, jetzt allerdings, wenn das jetzt so eher auch einen militärischen Hintergrund hat, passt es jetzt nicht ganz so perfekt.
Naja gut, er hat schon eine Gefolgschaft von Untergebenen, Lakaien, Handlangern.
Ja. Genau, er hat eine Schweizer
Garde. Und es ist auch jetzt nicht so sehr eine Vorzeigedemokratie, möchte ich mal sagen.
Es ist überhaupt keine Demokratie.
Es ist eher eine Monarchie. Ja.
Ja. Ja. Abgesehen halt von der Wahl, ne? Also.
Das stimmt, ja. Also ja. Er ist Augustiner, er hat lange Zeit auch als Erzbischof, wie gesagt, in Peru gewirkt. Er ist bei den Armen auch gewesen. Er hat diese kreolischen, er hat diesen Multikulti-Hintergrund. Ich denke, und das, was er da, er hat eine ziemlich lange Eröffnungsrede da am Balkon gehalten. Da denke ich auch, das ist ein positiver Typ. Also der kann was bewirken oder das den Laden zusammenhalten. So ist mein Eindruck, mein Laieneindruck.
Ja, ich meine, für mich war das eine völlig unbekannte Persönlichkeit. Ja, also
und er ist ja auch erst vor 2 Jahren zum Kardinal gewählt worden. Das heißt, er hätte eigentlich bei dieser Wahl gar nicht mitmachen können.
Also, unter den Kardinälen ein absoluter Youngster, ne? Ja. Das ist ein kometenhafter Aufstieg innerhalb von 2 Jahren. Vom Bischof zum Kardinal und dann direkt zum Papst, das ist schon schafft nicht jeder.
Nein.
Aber also mein erster Eindruck war auch sehr positiv. Mhm. Jetzt habe ich dann natürlich diese sehr europäische Sicht auf die Dinge und diese doch eher moderne, progressive. Ich glaube, viele Konservative kriegen gerade die Krise. Also, weil diejenigen, die sich jetzt vielleicht eher eine Besinnung auf Tradition und sozusagen eher so den konservativen Katholizismus gewünscht haben.
Also die Wiedereinführung der lateinischen Messe.
Die werden jetzt eher enttäuscht sein, ja. Aber mein Eindruck war, das ist so ein Mensch, der hat auch so eine freundliche, positive Ausstrahlung.
Ja, und er ist noch nicht zu alt, er ist nicht zu jung.
Ja.
Seine Muttersprache ist Englisch, er spricht Spanisch, er spricht hervorragend auch Italienisch. Multikulti durch das Kreolische und seine europäische Abstammung. Im Film Konklave ging es übrigens um einen Kardinal aus Kabul. Mehr möchten wir aber nicht sagen.
Einen geheimen Kardinal.
Einen geheimen Kardinal, den keiner auf der Liste hatte.
Bevor du jetzt wieder abdriftest, ich würde gerne noch mal ganz kurz beim Papst bleiben.
Bitte.
Weil, also erstmal, wie das dann auch verkündet wird, ne, dass wir jetzt einen neuen Papst haben, jetzt auch im Vergleich zur Bundeskanzlerwahl, das hat schon was. Ne? Also erst kommt dann dieser Nuntius, er hat nochmal so einen speziellen Namen, den ich jetzt vergessen habe, der betritt dann die Benediktionsloggia des Petersdoms.
Es geht
ich auch ganz
nur
toll.
Um Repräsentation, Sebastian.
Ja, ich finde schon super, dass man seinen Balkon Benediktionsloggia nennt. Das
niemand,
geht es.
Niemand hindert dich daran, dass du das auch tust, Sebastian.
Ja, schade. Also leider hat unser Haus überhaupt keinen Balkon. Aber wenn ich einen hätte,
würdest du da morgens raus?
Ja, und ich würde ein Schild dran machen, dass das die Benediktionsloggia ist.
Und jeden
toll.
Morgen begrüßt du dann deine Nachbarn.
Ja, also das finde ich schon toll. Mhm. Und also das wird dann erst angekündigt und dann auch immer diese Spannung. Dann dauert es wieder. Dann wird erst noch für so einen Samtvorhang gesorgt. Dann wird erst noch so ein Teppich mit Wappen, also es war noch nicht das finale Wappen, weil es ist noch unbekannt, was er für ein Wappen haben wird, aber generisches Papstwappen wird da ausgerollt und so weiter. Das hat natürlich schon was.
Ja.
Findet beim Bundeskanzler alles nicht statt. So, jetzt habe ich ja die Benediktionsloggia des Petersdoms angesprochen. Warst du schon mal im Petersdom?
Ich war noch nie in Rom. Ich bin nie südlicher als Bozen gekommen, also in Europa.
Ach, ja, genau.
Ich glaube aber, auf dem amerikanischen Kontinent war ich schon südlicher, denn wenn ich mich recht erinnere, liegt Rom auf der Höhe von New York. Und da ich ja nun schon im Tal des Todes war, das liegt, glaube ich, etwas südlicher.
Wunderbar, schön, dass du das Tal des Todes erwähnst.
Bitte.
Denn der Petersdom ist ja nicht nur einfach eine Kirche, sondern auch die Grablege unfassbar viele Persönlichkeiten.
Ja.
Da wurden in den vatikanischen Grotten, die sich unterhalb des Petersdoms befinden. Päpste natürlich beerdigt und jede Menge wichtige Menschen der Vergangenheit. Unter anderem Benedikt der 16., Johannes Paul der 2. und so weiter. So, aber jetzt kommt's. Wer ist noch dort beerdigt?
Ich hatte keine Ahnung, dass da auch Normalsterbliche liegen. Ich dachte, da würden nur Päpste bestattet.
Da liegen nicht nur Päpste beerdigt, sondern
nein,
da gibt es auch einige weltliche Herrscher.
Darf ich raten? Vielleicht die Tudors?
Nein, nicht die Tudors, aber fast. Also, nach den Tudors kamen die Stuarts. Oh. Und die Stuarts haben dort eine eigene Kapelle in den Vatikanischen Grotten.
Aha.
Und dort sind die letzten drei männlichen Thronanwärter auf den britischen Thron beerdigt.
Jakob.
James halt, ne? Die ganzen Jameses.
War nicht James der Erste, Jakob der Dritte? Oder Jakob der Erste, James der Dritte?
Ja, so ähnlich.
Ja.
Also es ist so. Nach den Tudors, nachdem die Erblinie der Tudors ausgestorben war, ausgestorben mit Elisabeth der Ersten, die keine Nachfahren hatte, kamen die Stuarts auf den englischen Thron. So, und das war dann der erste King James. Jetzt muss ich gerade nochmal schauen, der wievielte war es denn eigentlich? Ich glaube, James der Vierte oder Fünfte von Schottland ist James der Erste von England.
Ach, so war das, ja.
Ja, so war das, so. Ja, wie auch immer. Es gab ein paar Jameses dann auf dem englischen Thron. Das waren die Stuarts. So. Dann gab es aber die Glorious Revolution und das Haus Hannover hat sich den Thron geschnappt. Das führte dazu, dass die Stuarts ins Exil mussten. Und diese Exilanten, also die Stuart-Thronanwärter auf den englischen Thron, die dann auch zwischendurch im Rahmen des Jakobiter-Aufstands versucht haben, den Thron wieder zurückzubekommen, anderes Thema. Die waren unter anderem auch in Rom dann im Exil und sind dort teilweise geboren und teilweise auch gestorben oder zumindest begraben worden. Unter anderem auch der letzte Anwärter auf den englischen Thron aus dem Hause der Stuarts, Bonnie Prince Charlie.
Nein! Was ist denn
so
das für ein komischer Name?
Bonnie Prince Charlie.
Ja.
Also Bonnie Prince, der hübsche Prinz.
Mhm.
Der war derjenige, der dann versucht hat, aus dem Exil heraus wieder den englischen Thron zu besteigen. Es gab dann eben den Jakobineraufstand und ist leider gescheitert. Über Umwege ist er dann auf die Isle of Skye geflohen.
Wo wir schon waren, liebe Hörer, ja, also empfehlenswert.
Ja, übrigens als Frau verkleidet ist er dann auf die Isle of Skye geflohen.
Ganz modern.
Hat dann nicht funktioniert, ist wieder aufs europäische Festland und am Ende in Italien gestorben und im Petersdom begraben worden. So, und jetzt fragst du dich sicherlich, was hat denn eigentlich Bonnie Prince Charlie mit dem heutigen Album zu tun, was wir heute gehört haben?
Es hat nichts mit dem Bundeskanzler zu tun, nichts mit dem neuen Papst zu tun. Jetzt bringst du hier noch einen Herrscher aus England oder Großbritannien aufs Tapet. Warum tust du das, Sebastian?
Weil Bonnie Prince Charlie, der übrigens lebte von 1720 bis 1788, nochmal so als kleines für all diejenigen, die noch so ein bisschen Angeberwissen brauchen, die nächste Party.
Ja.
Und der Jakobitenaufstand war dann übrigens 1745, das nur so am Rande. Der ist der Namenspatron für den Künstler, dessen Album wir für heute gehört haben. So, jetzt darfst du es verraten. Wen haben wir heute gehört?
Wir haben heute ein Album gehört des Musikers Will Oldham, der unter sehr vielen Pseudonymen Musik veröffentlicht hat. Unter anderem aber, und vermutlich sein bekanntestes oder am längsten benutztes Pseudonym, lautet Bonnie Prince Billy. Und das Album, das wir gehört haben, ist aus dem Jahre 1999 und trägt den Titel I See a Darkness. Hast du die Darkness auch gesehen, Sebastian? Wie viel Dunkelheit hat dich umgeben, als du dieses Album gehört hast? War es, war es sozusagen eine Reminiszenz an Leonard Cohen. Sei ehrlich.
So weit möchte ich nicht gehen. es ist so, als ich zunächst mal bei Spotify suchte, sah ich wirklich erstmal nur tiefste Darkness, nämlich nichts.
Ja.
Das Album ist dort nicht verfügbar.
Ja. Ach, das ist nicht bei Spotify?
Nein, ich habe es zumindest nicht gefunden oder ich habe falsch gesucht, keine Ahnung. Also es ist dort nicht auffindbar. Deswegen kann ich heute auch überhaupt keine Spotify-Zahlen verkünden.
Das gibt's doch nicht.
Das tut mir wirklich sehr leid, aber ich höre die Musik ja dann auch, Gott sei Dank, über Amazon Music. Und da ist das Album verfügbar.
Ja.
Das heißt, ich habe es mir angehört. Und ja, was habe ich da gehört? Es ist so eher, es geht so in die Richtung Folk. Es geht in der Tat auch so ein bisschen Richtung Leonard Cohen.
Ja.
Es ist durchaus melancholisch.
Ja,
sehr
es hat auch
ruhig.
So Country-Einschläge und dieses ja. Amerikaner, was wir von The Band kennen, das soll da auch drin sein.
Ja, das habe ich ehrlich gesagt nicht gehört.
Ja, es ist, vermutlich hat man es deshalb nicht gehört, weil es ähnlich wie bei Leonard Cohen sehr minimalistisch instrumentiert ist, obwohl da auch so im Hintergrund, wenn man genau hört, sind da viele unterschiedliche Instrumente. Es sind auf jeden Fall viele Musiker an diesem Album beteiligt gewesen. Und es ist wohl das sechste Album von Bonnie Prince Billy. Und vielleicht, ehe wir einsteigen in die Musik und das Album, seit 1998 verwendet Will Oldham, der übrigens 1970 in Kentucky geboren wurde, seit 1998 verwendet er den Namen Bonnie Prince Billy und er sagt darüber, Zitat, der Name hat so viele verschiedene Bezüge, dass er fast ein Eigenleben haben könnte. Bonnie Prince Charlie hat so einen schönen Klang. Und ich war mir sehr bewusst, dass ich mir diesen wohlklingenden Namen zu eigen machen wollte. Und ich dachte auch an den Namen Nat King Cole, aber erst später. Und das mag unbewusst gewesen sein, erinnerte ich mich daran, dass Billy the Kid William Bonnie oder Billy Bonnie hieß. Er hat erklärt, dass der Hauptzweck des Pseudonyms darin besteht, sowohl dem Publikum als auch dem Künstler eine Beziehung zum Künstler zu ermöglichen, die gültig und unzerstörbar ist. Also er will quasi hinter einem Pseudonym, hinter einer Kunstfigur, hinter einem Musiker verschwinden und da soll nicht Will Oldham Musik machen. Das steckt also hinter Bonnie Prince Billy. Aber zurück zum Album. Wie oft hast du es gehört, Sebastian? Sei ehrlich.
Ich habe es 1,5 Mal gehört.
Okay, dann weiß ich schon, in welche Richtung das sich heute entwickelt.
Ja.
Ich habe es 5-mal also, gehört.
Oh, echt?
Ich habe es 5-mal gehört. Also zufälligerweise, ich habe das Auto waschen lassen. Und okay. Ich musste noch andere Dinge erledigen, dann habe ich noch gesaugt. Und während ich all diese Sachen gemacht habe, lief das Album. Und allein da konnte ich es 2,5 Mal hören. Und jetzt habe ich es eben in Vorbereitung nochmal, um mir das genau anzuhören, um wirklich auch Nuancen zu hören vielleicht, die mir über diese AirPods verlustig gegangen sind. Da habe ich es mir nochmal komplett angehört über die Beyer Dynamic Kopfhörer. Und sagen wir mal so, vielleicht, ich meine, wir waren jetzt bei Bonnie Prince Billy, wir waren bei dem Musiker an sich. Vielleicht kommen wir erstmal darauf zu sprechen, er ist schon, wenn man Fotos von ihm sieht, also an unsere Hörer, die jetzt Will Oldham alias Bonnie Prince Billy nicht vor Augen haben, er ähnelt für meinen Geschmack drei Personen. So.
Oh, okay.
Einmal, das ist mir sofort aufgefallen, Bismarck, ja? setz den Bonnie Prince Billy eine Pickelhaube auf, dann ist das der Bismarck. So. Dann, ähnelt er außerdem dem amerikanischen Schauspieler J.K. Simmons. Sagt dir vielleicht was?
Mm,
der hat, glaube ich, in Spider-Man gespielt.
Oh,
und er hat auch mit Tom Hanks in diesem, in dieser Gaunerkomödie gespielt. Ist ein bekanntes Gesicht.
Hm.
Bonnie, okay. Prince Billy, J.K. Simmons.
Mhm.
Und der dritte, an den er mich erinnert hat, ist Elmer Fudd.
Elmer Fudd, wer ist das noch?
Es ist Hasensaison, Entensaison. Hasensaison, Entensaison.
Also
Bugs Bunny, Elmer Fudd, der Jäger.
Ich wusste gar nicht, dass der Nachnamen hat. Okay, ja, Elmer ist mir im Begriff.
Das, ja. Ja. Also ja. Wenn die alle zusammen, wenn man die sozusagen mit der KI vermischen würde, dann käme Bonnie Prince Billy raus. So, zurück zum Album. Es ist, also da ist der Titel des Albums I See a Darkness, schon sehr mysteriös. I See a Darkness, ich sehe eine Dunkelheit. Gut. Der Titel ist Programm, kann man sagen. Es ist sehr melancholisch. Es ist, deswegen habe ich ja auf Leonard Cohen schon hingewiesen. Aber was Leonard Cohen hat ja diese tiefe, melancholische Stimme dazu. Das ist das große Manko für mich an diesem Album. Das Album, die Songs haben durchaus Potenzial in ihrer Melancholie, in ihrer Intimität, in ihrem düsterlichen oder hoffnungsvollen, wie auch immer. Aber die Stimme zerstört es dann. Die ist so. Manchmal ist, also manchmal trifft er auch die Töne nicht richtig und dann heißt es nachher, ja, das ist ein Kunstgriff. Ne? Das heißt, er ist ja, zerbrechlich. Ja. Ne? Und
ja, aber ganz ehrlich, ja. er ist vielleicht nicht der allerbeste Sänger, aber er singt doch besser als Leonard Cohen.
Ja, aber und es passt auch die überhaupt
Stimme
viel
nicht angenehmer.
Nein. Also für mich für mich ist die Stimme ein K.O.-Kriterium, sich das Album nicht
die
in diese Top
Stimme.
Ten oder so einzubinden.
Eindeutig die hübschere Stimme. Und also sag mal so, ich finde, es ist schon auch eher so eine poppigere Stimme, ja, also eher so Richtung Popmusik. Und interessanterweise hat er das bekannteste Lied von dieser Platte,
ja,
das genauso heißt wie das Album, I See a Darkness, hat er übrigens auch nochmal neu aufgenommen, in einer etwas flotteren Variante.
Und flotter ist ja für dich. Hat er dabei auch getanzt, Sebastian? Kann der gut tanzen?
Ja, und du wirst nicht glauben, wo er tanzt. Ja, und zwar, es gibt da ein offizielles Musikvideo zu. Es gibt dazu ein offizielles Musikvideo, da tanzt er oder es sieht so ein bisschen aus, als wollte er tanzen. Sieht so ein bisschen auch skurril aus. Aber du wirst nicht glauben, wo er tanzt. Ich dachte mir, das gibt's doch gar nicht, das kenne ich doch. Und erstmal habe ich gefragt, okay, das ist ein Amerikaner. Warum herrscht jetzt da, wo er dieses Video aufnimmt, warum herrscht denn da Linksverkehr? Er muss irgendwo in Großbritannien sein. Er läuft erst durch so eine Art Kneipenmeile, da läuft er an so Pubs vorbei. Und hinterher ist er auf dem Friedhof von Glasgow.
Aha, wo wir ja selbst schon gewandelt sind, Sebastian.
Ja, genau, da sind wir selber schon vorbeigeschlendert. Und ich habe mich gefragt, das gibt's doch gar nicht. Das kommt mir so bekannt vor. Und eindeutig, das ist der Friedhof von Glasgow. Und insofern nehme ich mal schwer an, dass er dieses Video in Schottland aufgenommen hat. Und das ist eine etwas peppigere Variante, als wir das jetzt hier auf dem Album haben.
Aber gut, das Thema wird gleich sein. Es geht um Tod, es geht um Einsamkeit, es geht aber auch um Freundschaft, ne? Das ist doch der Titeltrack.
Ja, der Text ist ja unverändert. Er hat einfach nur einen etwas anderen Sound. Ja.
Die inneren Abgründe. Also man sollte dieses Album wirklich nicht hören, wenn man eh schon down ist oder mit Suizidgedanken kämpft. Dann sollte man auf dieses Album eher verzichten. Es ist ja auch interessant. Es ist 1999 rausgekommen, also kurz vor der Jahrtausendwende, dem gruseligen Jahr 2000, da hatten wir doch damals, Sebastian, vielleicht erinnerst du dich selbst, da hatten wir doch Angst, dass der Computercrash kommt beim Jahr 2000
ja,
und dann funktioniert
ja,
gar
genau.
nichts mehr. Und Nostradamus hat auch gesagt, die Welt geht unter. Und dann kommt er hier in diese, wie du so schön sagtest, die 90er, das war Viva, das war Hippie, Hippie, Hoppy, Hoppy. Ja? Und dann kommt er hier daher mit seinem unglaublich düsteren I See a Darkness. Hast du eigentlich überhaupt einen Favoriten?
Ach, das ist mir wirklich schwer gefallen. Also ich würde mal sagen, wenn überhaupt, dann vielleicht sogar der Titelsong.
Ja, den habe ich auch favorisiert.
Ja.
Den kann man anhören.
Ganz gut hören.
Da hören wir kurz rein, 15 Sekunden. That I see a darkness, and that I
see a darkness, and that I see. Aber ganz ehrlich, alle anderen Songs sind für mich eher so eine Ausstiegsdroge aus Leonard Cohen. Also die Menschen, die komplett down sind, nachdem sie Leonard Cohen gehört haben und sich versuchen, so ein bisschen wieder ins Licht vorzukämpfen, die sollten vielleicht zur Entwöhnung Bonnie Prince Billy hören. Weil er schlägt vielleicht so ein bisschen die Brücke.
Aber er hat also, was die Lyrics betrifft, da muss er noch in die Schule gehen bei Leonard Cohen.
Ja.
Kann er noch ein bisschen aufholen, würde ich sagen. Ja.
Aber er ist vielleicht so der Pontifex zwischen diesem krassen, melancholischen Sound des Leonard Cohen und doch dann eher der eher Popkultur der 90er Jahre.
Also apropos 90er Jahre, Sebastian, das Magazin Pitchfork hat I See a Darkness zum neuntbesten Album der 90er Jahre gewählt. Und da denke ich doch wieder, wie viele Alben können oder sind in einem Jahrzehnt veröffentlicht worden? Und dieses Album ist das neuntbeste von denen. Das gibt's doch gar nicht.
Aber warum eigentlich das neuntbeste? Warum nicht das zehntbeste oder achtbeste?
Das werden andere sein, Sebastian.
Aber sagen wir mal so, in den 90ern ist auch schon viel Mist veröffentlicht worden.
Ja, aber trotzdem.
Ne? Da darf man auch mal,
Ach.
Ja.
Es sind doch nicht nur 9 Alben in den 90ern veröffentlicht worden. Da hätte ich da vielleicht Verständnis für. Aber du hast schon recht. Ich meine, wie gesagt, ich habe das Album mehrmals gehört. Das kann man so laufen lassen, aber es ist auch nichts Besonderes jetzt. Er zielt ja auch wieder auf dieses Handwerkliche. Dann ist da auch dieses Lo-Fi wieder drin. Es ist nicht sonderlich professionell produziert, aber doch auf einem guten Level. Aber dass das hier in diesem 1001 Alben-Buch auftaucht, da fehlt mir also wirklich. Und wenn man sich das Ranking hier anschaut von verschiedenen Quellen, Musikquellen, die geben diesem Album 9 von 10, 8 von 10, 10 von 10, 10 von 10, 4 von 5, also alle Top-Noten. Und deswegen vermute ich, es stimmt mit uns irgendwas nicht. Wir können das nicht einschätzen. Man könnte vielleicht sagen, Sebastian, dieses Album ist eventuell a minor place. Und das ist mein zweiter Favorit von diesem Album. Das ist der erste Song, A Minor Place. Da gehört es eigentlich hin. Das ist ganz schön, das kann man sich anhören.
Ja, dann hören wir doch mal rein. Well, I've been to a minor place, and I can say I like its face.
Es hat ja auch nur 37 Minuten, also insofern.
Ja, ne? Ja, genau. Insofern, man kann dieses Album in kurzer Zeit relativ oft hören, weil es ja eben nur 37 Minuten sind.
Das stimmt.
Das waren deine Favoriten, die zwei?
Das waren meine Favoriten, also I See a Darkness, das ja übrigens auch von Johnny Cash gecovert wurde. Wo er übrigens, also Bonnie Prince Billy, hat da auch irgendwie im Background gesungen bei der Johnny Cash-Version. A Minor Place. Und das ist für mich das Album von Bonnie Prince Billy aus dem Jahre 1999 gewesen. Ich kannte es nicht. Ob sich da irgendwie eine Neuroplastizität irgendwie was, ob das sich da was getan hat, kann ich nicht beurteilen. Ja, es ist dunkel. Es ist dunkel im Prinzip ja wie das Album Cover.
Ja, das ist in der Tat sehr dunkel. Man sieht. Ja, was sieht man da eigentlich?
Eine Kartoffel?
Man sieht einen stilisierten Totenschädel, eine Kartoffel mit Totenschädelabdruck.
Ja, so eine Silhouette oder so wie aus Butterbrotspapier.
Es hat mich ein bisschen erinnert an Edvard Munchs Der Schrei.
Ja.
Wie so ein Röntgenbild von diesem schreienden Gesicht.
Ja, oder mit so einem Bleistift gemacht, so eine Totenmaske.
Ja.
Tja. Und da drüber steht dann, und zwar beides Mal in Minuskeln, Bonnie Prince Billy, I See a Darkness. Und Prince übrigens in einfachen Anführungszeichen.
Ja, weil er ist ja kein echter Prince.
Nee, auch nicht der Musik, Sebastian.
Nein.
Aber das guck stimmt. mal, wir hatten ja jetzt schon, wir hatten doch auch Korn, wir hatten diesen New Metal, wir hatten diese elektronischen Sachen von den Pet Shop Boys, ja, diese 90er. Du sagtest, die 90er waren das freiste Jahrzehnt und so. Also das war, und dann kommt dieses Album am Ende des Jahrzehnts, I See a Darkness. Ja, also der schaut nicht positiv ins Jahr 2000.
Ja, vielleicht hat er dann das, was dann noch kam, ne, spätestens mit 2001, hat er vielleicht schon vorhergesehen.
Ja, das kann sein. Also du sprichst die Anschläge vom 9., vom 11. September an.
Ja, weil ich würde sagen, spätestens ab da ging es dann
abwärts.
Ging's bergab,
ja. Und das hat aber Bonnie Prince Billy nicht davon abgehalten, weiterhin Musik zu machen. Und nebenbei ist er ja auch noch Schauspieler, das dürfen wir nicht vergessen.
Ach echt,
Er hat in vielen, vielen Independent-Filmen mitgespielt. Ich glaube, seit den 90ern immer mal wieder hier eine Rolle, da eine Rolle. Man kann das auf seinem, auf dem Wikipedia-Eintrag, da sieht man ganz schön, in welchen Filmen er gespielt hat. Da sind also diverse Filme dabei. Hier bei Filmography steht ab dem Jahr 1985 bis 2023. Da hat er mal einen Bartender gespielt. Dann hat er mal Himself gespielt. Oder auch mal Kurt.
Okay, ja, warum nicht?
Und teilweise hat er für diese Filme dann auch gleich die Songs beigesteuert.
Ja, und weißt du, was das Allerbeste ist?
Was denn?
Er ist ja nach wie vor sehr aktiv, er veröffentlicht immer noch Alben.
Ja.
Und wer ihn live sehen möchte, hat jetzt sogar die Möglichkeit. Sogar jetzt im Mai, das heißt, wenn diese Episode erscheinen wird, dann wird man bereits auch in Europa die Möglichkeit gehabt haben, leider.
Oh nein.
auf Konzerte zu gehen.
Ja.
Er ist am 11. Mai in Antwerpen, er ist am 13. Mai in Amsterdam, am 18. Mai in Paris und am 20. und 21. Mai in Warschau.
Ach, und diese Episode geht am 23. Mai auf Sendung.
Ja, genau. Da sind wir leider zu spät. Das heißt, die Tickets sind weg, weil die Konzerte sind längst vorbei. Aber die ganz, ganz harten Fans, die haben dann noch die Möglichkeit, im August nach Philadelphia zu fahren oder nach Northampton oder nach Portsmouth oder nach Toronto im September. Da hat man dann die Möglichkeit, Bonnie Prince Billy live zu sehen.
Und das Tolle ist, dass Bonnie Prince Billy erst am 31. Januar 2025, also vor gut 3 Monaten, hat er sein 30. Studioalbum veröffentlicht mit dem Titel The Purple Bird.
Okay, also er ist ja wirklich ganz schön produktiv.
Ja, und auch da sehe ich bei den Review-Scores, da sehe ich 7 von 10, 7,8 von 10, 8 von 10. Er ist ein Faszinosum, Sebastian.
Mhm, ja. Also er scheint auch seine Fans zu haben. Ich kann jetzt leider die Spotify-Zahlen jetzt hier überhaupt nicht
vortragen. Das verstehe ich überhaupt nicht. Es sind schon Alben von ihm bei Spotify.
Ja.
Nur also eben dieses nicht. Das ist aber komisch.
Ja, das ist leider zu alt. Das ist leider zu alt oder keine Ahnung. Vielleicht reicht mein Abo nicht. Ich habe keine Ahnung. ich sehe leider nichts.
Also ich finde, Sebastian, das Album hat ganz gut in diese Woche gepasst, ja. Also erst beim Scheitern von Friedrich Merz, I See a Darkness, ne? Dann bei den 3 oder 4 schwarzen Rauchsignalen am Petersplatz, I See a Darkness, aber dann kam das Licht, Sebastian. Und so sollten wir es auch machen. Man hört das Album einmal, zweimal, man spricht kurz drüber. Man nimmt es wahr, man gibt es an unsere Hörer weiter, dass die vielleicht mal da reinhören können. Aber das war's dann auch. Ja, ich meine, der arme Bonnie Prince Billy hat ja noch 29 andere Alben raus. Ja, die sollte man auch mal hören.
Stimmt. Ja, das stimmt. Vielleicht eine Zahl kann ich vielleicht mitgeben. Die etwas neuere Variante von I See a Darkness, also diese etwas peppigere Variante, die er aufgenommen hat, übrigens dann nach Johnny Cash. Da war er dann nochmal inspiriert von dieser Coverversion. Die hat immerhin 1,4 Millionen Wiedergaben auf Spotify, mit dem Originalalbum passiert ist, weiß ich leider auch nicht.
Ja.
So, ansonsten habe ich noch eine ganz, ganz schlechte Nachricht.
Und zwar?
Die Marmelade von Herzogin Meghan ist leider immer noch ausverkauft. Ich habe nochmal nachgeguckt. Ja. Ja. Das tut mir wirklich leid. Also jetzt haben wir 2 Wochen gewartet. Es ist immer noch nichts verfügbar, wo man sich fragt, gibt es diese Marmelade überhaupt? Hat es die jemals gegeben?
Also wir hatten ja, liebe Zuhörer, wir hatten nach der letzten Episode sozusagen nochmal im Off, da haben wir nochmal darüber gerätselt, ob das vielleicht nur ein großer Werbegag ist, dass man einfach irgendein Produkt anpreist und dann drunter schreibt, ausverkauft und das Produkt gibt es gar nicht, um das Interesse noch zu erhöhen. Ist das eventuell, Sebastian, bei deinen Rheinmetall-Aktien auch so?
Ich habe gar keine Rheinmetall-Aktien.
Ach, ich dachte, du wärst wieder investiert.
Ja, aber nicht in Rheinmetall.
Oh, schade.
ich
aber
investiere
in Marmelade?
Jetzt in Panzergetriebe.
Wie er das sagt.
Ja, sorry.
Wie er das sagt. Natürlich ein Panzergetriebe, worin denn sonst?
Man muss halt das nehmen, was läuft. Und ja, das passt natürlich auch zu Meghan. Was wird sie kritisiert dafür, dass sie jetzt diese Marmelade anbietet? Aber ganz ehrlich, sie verkauft halt das, was nachgefragt wird. Und wenn es genug Leute gibt, die diese Marmelade kaufen und mal angenommen, es gab jemals dieses Angebot, dann scheint es ja ausreichend zu geben. Ja, warum dann nicht?
Aber Sebastian,
sie bedient
jetzt
eine Nachfrage.
Ich möchte dich jetzt festnageln. Du wirst weiterhin dein Auge darauf halten und wenn sie verfügbar ist, wirst du sie bestellen.
Ja, kann ich das dann als Spesen abrechnen hier irgendwie?
Wir haben gar kein Spesenkonto, Sebastian. Wir haben keine
Warum
Einnahmen, wir haben
nicht?
Nur Ausgaben. Ausnahmen haben wir auch.
Also liebe Leute, spendiert uns jetzt bitte endlich mal einen Kaffee.
Oder eine Marmelade.
Damit wir dieses Geld, würden wir dann in diese Marmelade investieren. Wie wäre das?
Ja. Und ich meine, übermorgen ist Muttertag. Gut, die Episode geht erst in 2 Wochen raus, aber es wird einen weiteren Muttertag geben. Oder Christi Himmelfahrt. Es gibt immer Möglichkeiten, uns zu beschenken.
Und so eine Marmelade hält sich.
Das auch. Weißt du denn schon, welche Geschmacksrichtung du dann wählen würdest?
Ja, es gibt ja leider jetzt nicht so wahnsinnig viel Auswahl. Ja,
ja aber trotzdem.
Also es gibt Himbeer.
Ja.
Ja.
Ach, ich dachte so ganz was Kreatives dann. So Schaschlik
nein,
oder sowas.
Nein, es ist wirklich ganz normale Himbeermarmelade.
Aha.
Dann gibt es einen Wildblumenhonig. Und das war's.
Von Podcast-Jubiläen und Wahlen in Berlin und Rom führte uns unsere Reise per Album durch die Galaxis über den Film Konklave vorbei an den kreolischen Wurzeln des neuen Papstes bis hin zur Grablege der Stuarts im Vatikan. Bis wir eine eigene Grablege beziehen, werden wir unsere Reise vital weiterführen.